wenn du ein Rezept weitergibst, heißt das noch lange nicht, dass das genauso wird wie bei dir. Weil einfach so viele Faktoren, du musst den Teig spüren, du musst den Teig fühlen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Mein Name ist Ingmar Grimmer. Mir gegenüber sitzt wie immer der wunderbare David Haas.
Hello again. Hi.
Zwischen uns liegen Zwetschgekuchen und Zwetschgeplunder. David und ich haben heute noch ein paar Sachen zu besprechen. Und David, komm, bringst mal wieder was mit. Zwetschgezeit. Bist du Zwetschge-Typ?
Ich habe Zwetschge jetzt neu für mich entdeckt, tatsächlich. Okay. Also, ich bin kürzlich, war ich mal früher daheim und hab auf meine Tochter aufpasst. Und dann habe ich gedacht, eigentlich könnte ich Marmelade kochen. Und jetzt haben wir halt hinter im Garten einen Zwetschgebaum. So, und da habe ich dann, und diese haben wir ja wirklich schöne Zwetschge. Und dann habe ich da welche gesammelt und habe dann auch so ein bisschen nebenher gesnackt und habe dann Marmelade draus gekocht. Und jetzt habe ich so richtig, also ich habe das lange nicht so wirklich auf dem Schirm gehabt, aber es war für mich nicht so, ich habe mich drauf gefreut oder so, jetzt, ja, yeah, Zwetschge, aber jetzt entdecke ich gerade so ein bisschen meine Liebe zu Zwetschge, ja.
Zwetschge sind bei mir, das ist bei mir ähnlich witzigerweise, also Zwetschge ist jetzt nicht so wie Himbeere, weißt du, wenn du erstmal Himbeere siehst, die ist ja sofort, bei Zwetschge ist bei mir auch so, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt bewusst schon mal Zwetschge roh gegessen, also ich liebe unseren Zwetschgeplunder und Zwetschgekuchen, aber jetzt so roh, letzte Woche haben wir Lieferung gekriegt, Zwetschge hatte ich auch in der Story, dann habe ich direkt so zwei gegessen und dann kann ich auch nicht mehr aufhören, dann denke ich, boah, wie lecker ist das eigentlich? Witzigerweise, heute haben wir auch Lieferung gekriegt und da finde bei Zwetschge ist auch ganz extrem davon abhängig, also du kannst richtig gute verwischen oder da hast dann so grasgrüne, die dann so richtig noch so strutsauer sind und so richtig hart, habe ich heute zwei erwischt, weiß nicht, war das vielleicht die nächste Sorte? Das war nicht so cool, aber ansonsten.
Ja, aber ich fand es einfach auch so schön, wenn ich mit meiner Tochter dann am Baum stehe, die runter zu sammeln und dann halt immer so ein bisschen zu snacken und weil ich meine Tochter dann auf der Schulter zu habe und die hat dann welche runtergeholt und so. Ich fand das ein cooles Event. Und wie gesagt, also ich glaube, wenn du vor 2 Jahren die Tüte aufgemacht hättest, wäre mein Gedanke so gewesen, oh ja, Zwetschge halt. So mittlerweile ist schon so, oh,
cool. Vor allem, ich finde Zwetschge und Marzipan finde ich halt eine mega Kombi. Magst du Marzipan? Nicht so?
Auch da muss ich, glaube ich, noch das gewisse Alter erreichen, dass ich Marzipan mag, ja.
Doch, ich finde, also mir unter den Zwetschge bei dem Zwetschgeplunder Marzipan und das finde ich, also das macht es total aus.
Ich war ja vor, das war 2020, war mal in Lübeck. Ich habe ganz bekannt für Marzipan und ich saß da wirklich und ich war da so in einem ganz bekannten, wie heißt denn das Haus? Ist auch so ein riesen Lade und da ist echt viel los und das war ja damals hier Corona-Hochzeit, da dachte ich mir so, oh ja, hier beim Marzipan-Lade in Lübeck ist das alles noch egal. Und da bin ich auch drin gestanden und dachte so, jo, Marzipan, okay, also, weiß nicht. Aber wahrscheinlich, ich glaube, ich spüre innerlich, dass ich bald in dem Alter bin, dass ich auch Marzipan geil finde, also es ist bei mir so ein Prozess.
Also wer Zwetschge sammeln als Event bezeichnet, der ist, glaube ich, schon im Alter, der...
Ich bin definitiv in
Marzipan gut finde. Also ich liebe Marzipan und ich habe ja schon, glaube ich, hier auch schon mal erzählt, unser Sohn ist ja erst gestern 7 geworden und der hatte ja auch seine Phase, als er morgens zum Frühstück einen Bolle Marzipan gegessen hat. Ja, Zwetschgeplunder ist übrigens überraschenderweise nicht unser Thema heute.
Nein.
Mir noch paar Punkte abzuarbeiten. Ich habe letztes Mal nicht mehr über die Gesellenprüfung nämlich gesprochen. Ich habe sie hier im Podcast erzählt und einige haben es auch ein bisschen mitverfolgt, glaubt, dass wir die Gesellenprüfung dieses Jahr neu aufgesetzt haben, nenne ich es mal. Und haben wir, glaube ich, noch nicht drüber gesprochen, so wirklich, oder?
Nee, ich meine, du hast mal angekündigt, dass Gesellenprüfungen bald wieder anstehen, aber wie es dann letztendlich war, das hast du
genau, nicht erwähnt. Das haben wir noch gar nicht besprochen. Also es war ja dieses Jahr so, dass die Azubis die Prüfung über 2 Tage abgehalten haben. Das heißt, sie mussten am ersten Tag Vorbereitungen treffen, Sauerteigansätze, ja, also alles, was sie halt denkt, was sie machen solltet, um gut vorbereitet zu sein. Also sie durfte nichts backen jetzt in dem Sinn, aber halt, wie gesagt, Sauerteigansätze, Vorteige machen, Mürbteig machen zum Beispiel, ist übrigens unser Thema heute. Warum das gut ist, denn den Tag vorher zu machen, sprechen wir noch drüber. Ja, vielleicht auch der Croissant-Teig zu machen oder so, dass der gut durchgekühlt ist. Genau, so diese Themen. Und genau, das war 2 Stunden und dann der eigentliche Prüfungstag waren dann 5 Stunden. Ich fand das sehr gut, weil früher war die Prüfung 8 Stunden und das ist schon sehr lang. Also auch als Prüfer ständig aufmerksam zu bleiben, wenn du je nachdem 4, 5 Prüflinge hast, 8 Stunden lang die zu beobachten, zu notieren und dann am Schluss noch einen kühlen Kopf zu haben, um alles zu bewerten und zu verkosten. Und so fand ich schwierig. Genau, das finde ich jetzt viel, viel besser. Die Azubis haben sich viel leichter getan auf der einen Seite, weil sie halt nicht mehr so vielerlei hattet. Auf der anderen Seite muss man ehrlicherweise sagen, wenn 5 Produkte nur noch hergestellt werden und davon ist 1 nicht so gut, dann fällt es natürlich viel mehr ins Gewicht, wie wenn 10 Produkte hergestellt werden. Deswegen musste die Produkte top sein, also nicht mehr anspruchsvoller eigentlich. Genau, sie haben sich deutlich leichter getan und wir haben am Schluss auch ein Fachgespräch geführt, also ja, jetzt gar nicht so übertrieben, aber einfach mit den Azubis, mit den Prüflingen besprochen, was lief gut, was lief nicht so gut, warum vielleicht auch, dass man so ein bisschen verstehen konnte, ob der Azubi versteht, was da schief lief, also ob er es weiß, dann ist das auch immer noch ganz interessant für uns zu sehen, oder ob er einfach gar keine Ahnung hat und das war halt der Zufall, warum das Produkt gut oder schlecht wurde. Das war auch sehr gut, sehr aufschlussreich und also ich finde es durchaus ein richtiger Erfolg, würde ich sagen. Und auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung.
Mhm.
Cool. Und genau, wenn wir schon dabei sind, unser Azubi, den ich aber nicht selber geprüft habe, war jetzt Jahrgangsbester.
Oh, Glückwunsch an der Stelle.
Das ist richtig cool, da freue ich mich sehr, bin echt mega stolz. Und die Auszubildende im Verkauf war die Beste in der praktischen Prüfung.
Ja, hier, der Marco, der schon da war, oder?
Nee, der Marco ist erst im zweiten Lehrjahr jetzt,
ah, okay,
sondern ja, der Niklas, sein Vater hat auch eine Bäckerei, der Uli Tauberschmidt, weil er ja auch schon zu Gast, sein Sohn lernt ja bei uns. Und der hat wirklich als Prüfungsbester abgeschlossen. Es war, ist zwar kein riesiger Jahrgang, es sind ja, glaube ich, nur nicht mal 10 Prüflinge, glaube ich, gewesen. Genau, trotzdem richtig gut. Und wie gesagt, unsere Azubine im Verkauf, die Beste in der praktischen Prüfung. Richtig cool. Nächste Woche ist, glaube ich, Gesellefreisprechung.
Mhm.
Da dürfen wir dann auf die Bühne und dann gibt es noch eine Auszeichnung. Und das, ja, finde ich richtig gut. Und ja, wenn man dann sieht, wenn man so belohnt wird, also sowohl wir als Betrieb, aber eher auch vor allem als Azubi, oder als jetzt Geselle.
Ja, voll.
Dann ist es richtig gut.
Super,
da muss man noch was Gutes einfallen lassen.
Spricht für euch als Ausbildungsbetrieb und für ihn halt,
also
sowohl
für die
junge Leute genau, halt auch ja, ganz klar, für, genau, für ihren Fleiß und ihr genau, Interesse und ihr Engagement. Also echt cool. Also.
Und vor allem ist so cool zu sehen, irgendwie, wenn man weiß, okay, wie sind wir gestartet in die Ausbildung? Das war durchaus holprig und ist ja auch ein schwieriges Alter mit 16, 17. Und es war nicht immer so einfach am Anfang und wenn man dann sieht, was dabei rauskommt, sieht man da einfach, dass es sich lohnt zu investieren. Wir haben jetzt auch wieder eine Auszubildende, übrigens im zweiten Lehrjahr, die direkt im zweiten Lehrjahr eingestiegen ist, weil sie studiert hat. Und genau, hat gestern den ersten Berufsschultag gehabt. Ist natürlich spannend, wenn da zwei Welten im Prinzip aufeinander prallen. Jemand, der eine Masterarbeit gerade fertig geschrieben hat, sitzt jetzt wieder in der gewerblichen Schule und hat wieder Deutschgemeinschaftskunde und so weiter, wobei die allgemeinbildende Fächer müssen nicht mehr absolviert werden. Also das ist schon ganz interessant, zumal die Situation an der Schule ja auch nicht so einfach ist, wegen wenig Schüler und so weiter.
Okay.
Also das bleibt, glaube ich, noch spannend.
Boah, das stelle ich mir richtig heftig vor. Ich könnte mir vorstellen, dass die Motivation relativ niedrig ist, dann in die Berufsschule zu gehen.
Ich glaube, dass das nicht so einfach ist, ja.
Mm.
Also,
was hast du denn studiert?
Kinder- und Jugendmedien.
Okay.
Also im Prinzip gar nichts, was mit unserem Fach zu tun hat. Sie hatte allerdings auch Recht und so, also das muss sie hoffentlich auch nicht mehr absolvieren. Aber fachlich natürlich gar nichts. Klar, da hat sie natürlich Lust drauf, sie ist sehr motiviert, sehr interessiert. Ja, schauen wir mal, wie die zwei Welten miteinander
spannend, also
harmoniert.
Kann ich auf jeden Fall hier auf jeden Fall berichten. Klingt gut.
Auf jeden Fall. Ja. Und ich erzähle bestimmt auch von der Geselle-Prüfung, von der Geselle-Freisprechung, wenn die demnächst stattfindet. Das finde ich auch mal einfach, ja, ist so, das finde ich cool, dass das Handwerk noch so macht, so ja, ein bisschen feierlich und gibt eine Festrede und ja, die Azubis kriegen ihre Zeugnisse oder ihre Geselle-Briefe überreicht und so. Das ist schon schön.
Wir waren ja nicht zusammen auf der Geselle-Freisprechung, weil du ja ein halbes Jahr
warum nochmal?
Weil du ein halbes Jahr vorher dran warst, Streber. Aber bei uns waren damals, ich weiß gar nicht, wie das bei dir war, aber bei uns war das damals in der Halle und da waren dann die Zimmerleute zusammen und alle möglichen Berufe. Und da war ich so richtig neidisch, weil die Zimmerleute halt alle in ihre Kluft gekommen sind und das sah halt einfach cool aus, ja. Weißt du, das hat so verbunden irgendwie miteinander. Und ja, von dem her, ich finde sowas auch cool, wenn so ein Handwerk noch sowas Verbindendes, nach außen getragenes hat, irgendwie.
Das ist schon irgendwie schön, ja, so.
Ja.
Bin jetzt nicht unbedingt der jetzt immer so diese Traditionen hochhalten muss, aber das ist schon gut, ja, das ist einfach wertig auch.
Genau, weil das einfach wertig aussieht und das irgendwie auch so zusammenschweißt und ich weiß noch, wo dann die Zimmerer auf Bühne müssen hin, da war eine Party in der Halle, das war brutal und das fand ich halt schon cool irgendwie,
ja. Ja, die, die Zimmerleute stellen halt schon immer nochmal was Besonderes dar.
Ja, voll, absolut. Mensch, schau mal, ich habe gestern bei Strava habe ich gesehen, dass du nämlich gestern schon wieder Fahrrad fährst. Darfst du das überhaupt schon?
Ja, bei Strava war es gestern drin. Gell? Ich weiß gar nicht, warum das gestern erst kam, weil ich bin am Sonntag schon gefahren, aber heute habe ich gesehen, dass mir jemand Daumen hoch gemacht hat. Ja, ich habe es mir aufgeschrieben. Ich fahre Fahrrad. Ich habe ja hier schon mal erzählt, dass ich eigentlich laufe, aber ich darf jetzt gerade nicht mehr laufen. Erst ab Anfang November wieder und habe aber heimlich schon mal angefangen, Fahrrad zu fahren. Und zwar kein E-Bike. Ich habe ja E-Bike, aber jetzt suche ich eine Alternative zum Laufen. Und habe mir jetzt von meinem Mitarbeiter, dem ich vor 2 Jahren schon mal mein Fahrrad verkauft habe, wieder mein altes Fahrrad ausgeliehen. Und bin halt mal losgeradelt. Und es hat erstaunlich gut gelaufen. Also ich habe überhaupt keine Schmerzen gehabt im Fuß. Bin direkt nur 25 Kilometer geradelt. Hab dann aber meine Frau angerufen, ob sie mich abholt, weil die 25 wieder zurück, das war mir dann doch zu heiß. Aber ich war einen Tag später bei der Röntgenkontrolle und es ist jetzt alles gut. Also ich darf jetzt offiziell Fahrrad fahren, schwimmen, nur nicht laufen. Also ich merke auch, ich muss noch langsam tun. Also in der Backstube 5-6 Stunden, dann merke ich, okay, jetzt ist gut, jetzt muss ich den Fuß hochlegen. Und
aber einfach nur, also der Knochen an sich ist alles cool, nur ja. Die Muskeln halt drumherum sind noch nicht so weit.
Genau, ich kann es gar nicht genau sagen, was jetzt letztendlich da ein bisschen Schmerzen wurde. Es ist halt auch noch geschwollen, es drückt halt und so. Und nach 5-6 Stunden merke ich dann einfach, okay, jetzt ist gut. Und ich kann halt den Fuß auch noch nicht richtig abrollen, also ich humpel immer noch ein bisschen. Und das ist halt einfach anstrengend für den Körper, weil das ist so eine Art Fehlhaltung ja auch ein bisschen. Aber ja, Fahrradfahrer, habe jetzt neu für mich entdeckt, also mal gucken, was ich ab November mache, da kombiniere ich das vielleicht.
Was hast du vorher mit Biobike gemeint, weil du es recycelt hast quasi?
Nee, Biofahrrad, kein E.
Ah.
hat mir ein Kunde neulich geschrieben, der kommt immer mit uns zum Fahrrad und der hat geschrieben Biofahrrad, fand ich cool.
Kennst du den Affe, der am Schlagzeug sitzt?
Ja.
Den musste ich gerade denken.
Ja, und ich habe festgestellt, ich habe ja, wie gesagt, auch selber E-Bike, aber das Fahrradfahren ohne E hat doch nochmal eine andere... ja, macht irgendwie nochmal, man ist nochmal zufriedener, wenn man es dann geschafft hat. Und es ging erstaunlich gut, obwohl es war ja relativ flach, Kochertal bei uns ist ja angenehm zum Fahren. Und so schön ist das bei uns. Also ich muss das hier nochmal sagen, also wir sprechen jetzt ja gerade öfters darüber, dass wir schon immer gesetzter Alter langsam sind. Aber wie schön es hier ist, also ich bin das Kochertal entlang bis nach Künzelsau. Also ich bin aus dem Staunen fast, es geht ja immer nur am Kocher entlang. Ich meine, Kocher an sich ist jetzt nicht so schön, aber... ja, so alte Häuser, wo da gerichtet sind, Badestelle sogar habe ich entdeckt. Also es war richtig cool. Habe gedacht, okay, ich werde auch mal demnächst vielleicht mal so ein Wochenende machen oder so. Ja, richtig cool.
Ja, also wir sind ja auch am Wochenende viel unterwegs mit unseren Fahrrädern. Also E-Bikes, kein Bio. Aber ich denke mir das auch ganz oft. Also auch jetzt im Sommer, Wahnsinn, wie schön das ist doch bei uns ist.
Ja, also es ist echt...
Ja, doch, absolut. Also es lohnt sich nicht nur kulinarisch, sondern auch landschaftlich
voll. Total bei uns. Mir geht es beim Fahrradfahren ähnlich wie beim Laufen. Es macht den Kopf halt so unheimlich frei. Also ich habe zum ersten Mal drüber nachgedacht und jetzt spreche ich mal wirklich über Seniorenurlaub, ob man nicht mal so einen Radurlaub macht. Weißt du so? Weil immer das Rumgelege da am Strand, das ist ja eh nicht so meins und ansonsten weißt du, wenn du mit Kindern unterwegs bist, dann musst du immer Programme überlegen, wenn du so einen Fahrradurlaub machst. Klappe halte und fahre.
Ja. Du, das Gleiche habe ich mir am Ding auch gedacht, wo wir da am Bodensee waren. Dachte mir auch so, ey, cool, in der Gegend mit dem Fahrrad rumkurse, mit Sicherheit auch richtig cool.
Ja, voll. Ja.
Ey, faszinierend, haben deine Kinder so ein Laufrad gehabt?
Ja.
Ey, meine Tochter hockt jetzt seit ein paar Wochen auf so einem Ding und kürzlich waren wir auch abends spazieren und die ist halt mit dem Ding rumcruised. Und krass, wie die schon Balance halten kann. Und weißt du, wenn ich jetzt 2,5, dachte ich mir, Wahnsinn. Also ich hatte früher kein Laufrad. Und
ja, das sagt sich ja eigentlich, wenn man Laufrad hat und dann direkt aufs Fahrrad und bist du ohne Stützräder.
Ja.
Weil irgendwann kriegen die das hin. Mhm. Ja. Es war bei uns auch so, irgendwann nehmen wir die Füße hoch und fahren halt.
Genau, also ich habe wirklich gesehen, weißt du, wie sie sich anschuckt und dann Füße nach hinten wegklappt und dann da so vor sich hin balanciert.
Genau.
Dachte ich, wow,
krass. Wenn bei unserer ältesten Tochter haben wir so einen Fehler gemacht, da haben wir dann trotzdem noch Stützräder hingemacht und dann hat sie das wieder verlernt.
Mhm.
Und dann muss man im Prinzip doch von vorne anfangen.
Ja, okay,
aber beim Mittleren hat es geklappt.
Cool, ja.
Also fast klappt, da haben wir die Stützräder nur kurz nochmal zur Unterstützung dann gehabt.
Mhm. Ja. Also fand ich echt faszinierend, also wirklich cool.
Ja. Ich habe heute mit unserem Verleger telefoniert.
Mhm.
Die neue Auflage vom Backbuch kommt jetzt definitiv raus. Allerdings unter erschwerten Bedingungen. 70% Preissteigerung bei den Produktionskosten, also Papier.
Papier ist auch, wahnsinnig. Papier
ist ein Riesenthema.
Papier ist brutal explodiert.
Jetzt wird es, der Eiband vorne wird nicht mehr so geriffelt sein. Aber ja, das ist zwar schade, aber.
Ja, aber macht das ein
krasses Aus? Das macht wohl viel aus von die Kosten her, ja.
Okay, ja.
Krass. Und ja, aber dritte Auflage. Es gibt, ja, die Fehler werden nochmal korrigiert und ein drittes Vorwort. Ansonsten ist es natürlich gleich wie vorher auch.
Ja.
Aber ich denke so, ja, Ende ja, Oktober schätze ich mal ungefähr, dass es rauskommt. Immer wieder werde ich gefragt, auch habe jetzt wieder aktuell eine E-Mail von euch Hörer und Hörerinnen da draußen, was denn mit dem Errata des Backbuchs ist, also diese Fehler, die irgendwo gesammelt sind. Also die kommen eigentlich schon lange auf der Seite von unserem Verlag, molinoverlag.de, aber die bauen ihre Website gerade um. Und deswegen ist jetzt noch nicht drauf, aber es sind auch gar nicht so viele, es sind glaube ich 7 oder 8 Stück insgesamt, die werden das in der dritten Auflage sowieso noch ausgemerzt. Und unsere Homepage wird gerade auch gerelauncht. Vielleicht packen wir es bei uns auch noch drauf. Genau, weil das immer wieder auch nachgefragt wird.
Ja, ich meine, so viel wie möglich. Was ist das nachher? Das ist eine kleine PDF-Seite, oder? Die
ja, das sind, wie gesagt, so 7 oder 8
ja.
Fehler. Das ist kein, ja. kein Riesending, genau.
Aber kommt.
Und du hast auch Bagger am Wochenende, habe ich gesehen.
Ja, tatsächlich. Ich hatte irgendwie Bock auf, zum einen schaue ich mir, muss ich gerade mal kurz einen kleinen Netflix-Tipp hier rausballern. Chef's Table, kennst du es?
Nur aus deinen Erzählungen.
Genau, die haben jetzt ein Pizza-Special. 6 Folgen, krasse Pizza-Yolos aus der ganzen Welt. Also witzigerweise über 2 Amerikaner, die aber halt auch gesagt haben, du, wir haben Bock auf richtig gute Pizza. Und dann über einen Römer, römische Pizza ist ja nochmal was ganz anderes, wusste ich gar nicht. Und also ich bin jetzt gerade erst bei Folge 3, aber das ist echt cool. Und natürlich hatte ich dann sehr, sehr Bock auf Pizza zu machen. Und dann habe ich am Freitag mir nämlich Hefe gekauft und dann dachte ich, ach du Mensch, so ein Hefezopf wäre auch cool. Da habe ich am Freitagabend tatsächlich nach deinem Rezept vom Podcast habe ich, weil ich habe noch nie mit der Übernachtgare gemacht.
Mhm.
Und das war ja gigantisch.
Hat's gut geklappt?
Ah, super. Die einzige Frage, die ich an dich nur habe, ist, lässt du es danach nur ein bisschen akklimatisieren oder wirklich aus dem Kühlschrank raus in den Ofen?
Das kommt ganz stark auf deinen Kühlschrank an. Also wenn der Kühlschrank jetzt wirklich so 2-3 Grad hat, dann ist der Zopf wahrscheinlich sehr fest und auch nicht wirklich stark aufgegangen. Aber wenn der Kühlschrank 6-7 Grad hat, das kommt ein bisschen auf die Gare an. Also wenn er reif ist von der Gare her und er ist halt noch kalt, weil ja. Macht nichts.
Ja, ich befürchte nämlich, dass mein Kühlschrank noch ein Tick zu kalt eingestellt ist.
So, aber es gibt ja, also muss halt ein bisschen spielen. Mhm. Es gibt ja auch zum Beispiel oben schon meistens ein bisschen wärmer wie unten und so. Man denkt, das macht nicht viel aus, aber es macht auch nochmal viel aus.
Ja, ja.
Manche machen das tatsächlich sogar, also auch in der Bäckerei, dass du zum Beispiel die Croissant oder auch Hefezöpfe nochmal absteifen lasst. Also die sind irgendwie, stehen in der Backstube und sind reif. Kommen dann nochmal ins Kühlhaus, dass sie so richtig stabil sind, werden dann abgestrichen und backen und dann reißen die nochmal schöner auf. Also das macht nichts, im Gegenteil, wenn der ein bisschen kühl ist.
Hätte ich es auch andersrum machen können? Also hätte ich auch ihn einfach abends gehen lassen können, eine Stunde noch und dann in den Kühlschrank?
Ja, geht, dann würde ich, also wie war er denn, als du den Kühlschrank morgens aufgemacht hast? Fragen wir mal so.
Du, er war schon ziemlich, also er ist schon nicht wirklich so richtig aufgegangen.
Okay.
So. Und das war dann, ich habe ihn dann eine Stunde liegen lassen, aber das war immer noch zu wenig gefühlt so.
Dann würde ich es mal probieren. Also irgendwie so halbe Gare, also nicht vollreif, weil wenn du vollreif ins Kühlhaus oder in den Kühlschrank und dann liegt er lang, dann fällt er in sich zusammen wieder. Aber so halbe Gare, dass er noch die Möglichkeit hat, ein bisschen weiter aufzugehen. Ist optimal. Also geht gut, dann abstreiche morgens, wenn er kalt ist und direkt in den Ofen.
Okay, ja.
Ich habe neulich übrigens Sauerteigpizza gemacht, weil wir gerade über das Thema Pizza sprechen. Und nicht zwar habe ich, fällt mir jetzt gerade ein, weil ich als ich meinen Fußbruch hatte und irgendwann habe ich es auf meinem Sofa nicht mehr ausgehalten und dann habe ich in meiner Experimentierbackstube unten heimlich mit Krücke und meiner kleinen Tochter, die mir immer geholfen hat, ein paar Sachen ausprobiert. Habe ja mit Matre ein bisschen rum experimentiert und da habe ich unter anderem auch Sauerteigpizza gemacht. Hat semi-optimal funktioniert, um es ehrlich zu sagen.
Wieso?
Ich hab das Rezept von dir genommen,
das
du mal hier, auch mal rausgehauen hast, von der leckeren Pizza, die wir mal bei dir gegessen haben. Und hab halt das, ich glaube, da kommt 1 Gramm Hefe, nein, wenn ich es richtig im Kopf habe, habe ich einfach 10 Gramm, also die 10-fache Menge an Matre, an Levito Matre genommen. Ich dachte, ja, die 10-fache Menge müsste doch passen, war aber ein Ticket zu wenig einfach. Also abends haben wir, also das hatte ich morgens gemacht. Und abends haben wir dann Pizza gemacht und der Teig war gefühlt halt fast gar nicht aufgegangen. Wir haben dann die Pizza gemacht und der ging dann im Ofen auch noch auf, aber es war okay und es war auch lecker, aber ja, habe auch schon bessere gegessen. Aber ich habe jetzt wieder von einem Kollegen, der hat so eine Pizza-Aktion gemacht vor 3-4 Wochen bei sich an der Bäckerei und der war vorher in Italien im Urlaub und macht da Pizzateig mit Biga. Von dem habe ich mir jetzt mal das Rezept geholt. Das werde ich jetzt mal als nächstes testen.
Ja, also ich muss echt sagen, am Samstag, am Sonntag habe ich mir gedacht, ich bin mit meinem Teigrezept eigentlich schon okay zufrieden, aber irgendwie, meine Frau fand es total lecker und mir hat irgendwie noch so das gewisse gefehlt.
Ja, ich bin auch noch nicht.
Ja?
Ich bin auch noch, und was das nächste Thema ist, ist die Soße. Also bei der Soße bin ich auch noch nicht hundertprozentig am Ziel.
Ja, also das war zum Beispiel, also ich hatte da echt ein gutes Rezept und ich habe da, also irgendwie habe ich da echt einen Fehler gemacht, weil mir war die ein Tick zu süß dann auch, weißt du.
Ich mit dem Rezept von Bernhard, was
ja,
du mir
genau.
auch geschickt hast, das wird, die ist mir auch zu süß.
Ja, und das war mir echt zu süß. Ja. Und ich das
ging mir auch schon so.
Ja.
Ich habe echt mal, das habe ich glaube auch hier erzählt, mal letztes Jahr war das glaube ich auch, um die Jahreszeit rum habe ich so die letzte Tomate aus dem Garten geholt und habe aus unserer Tomate aus dem Garten noch die Soße gekocht und da war ich dann echt auch enttäuscht, weil die mir auch viel zu süß war.
Ja, also ich habe wirklich das war jetzt am Wochenende, ich habe so die Pizza gegessen und dachte so, ja, die ist schon gut, aber irgendwie, das ist noch nicht so hundertprozentig. Und dann die Süße, das war wirklich.
Und jetzt die Frage aller Fragen, was hast du dann für Mehl genommen? Oder was nimmst du jetzt für Mehl für deinen Teig? Das hatte mir ja vor ein paar Wochen mal diskutiert.
Erstaunlicherweise habe ich tatsächlich meine Frau einfach losgeschickt, um mir irgendeine Mehl
ja, okay, also bringen. Kein Typo 00 oder irgendwas?
Doch, es war dann ein Typo 00 ja. Mehl, aber von der Heimatsmühle dann.
Okay, so, ja. Weil das war jetzt bei meiner Pizza dann auch, wenn dann stand ich da, okay, was mache ich jetzt? Ich habe immer noch es waren mal 25 Kilo, sind vielleicht noch 20 Kilo von der Friesinger Mühle, was Friesinger du mir damals empfohlen hast, mit dem du ja super Pizzateig machen kannst und habe mich aber dann doch wieder fürs regionale Mehl entschieden, die... Der Sack Croissant-Mehl aus Frankreich steht auch immer noch im Keller. Das wird mein Freund Yannick jetzt nicht so gern hören. Aber das Thema beschäftigt mich nach wie vor. Und mein Ziel ist jetzt tatsächlich, das dann so hinzukriegen mit dem regionalen Mehl. Also das, was wir da vor ein paar Wochen mal diskutiert haben. Ich habe jetzt die französische Butter tatsächlich in der Bäckerei, weil damit kann ich gut leben. Weil ich habe es ja gesagt, die deutsche kam aus München, die französische aus Kehl. Mhm. Damit kann ich dann gut leben. Aber bei Mehl finde ich es einfach mega, wenn man doch das Hohenloher Mehl, wenn man es damit hinkriegt, in 95% der Qualität.
Das heißt, du nimmst schon 405er, oder?
550.
550, ja. Okay, ja. Ja,
genau.
Ja
du weil ich jetzt Bioland-Qualität.
Ja. Ja. Du hast auch ganz viel nachgelesen und ganz vieles sage, du ganz ehrlich, ganz normal, das 405er geht genauso oder 550er. Und das fand ich auch so cool bei der ersten Netflix, du hast kein Netflix, gell?
Nee. Ach, ich bin da echt ein bisschen hinter, weil
ist okay, ist völlig in Ordnung, aber die Serie ist halt schon echt cool.
Kann man die nur auf Netflix angucken?
Leider, ja. Ist schon Netflix Original und das gibt es dann halt nur dort.
Okay.
Und weißt du, die haben halt auch so eine coole Philosophie, die Leute, die das machen. Und der hat dann halt so erzählt, in Arizona, in Phoenix, über den geht es, der lebt halt in Phoenix, Arizona und das ist ja Wüste eigentlich. Und da sagt du, der hat dann auch lange überlegt und hat gesagt, du ganz ehrlich, ich will nichts importieren, ja. Ich will kein importieren. Ich will, hier in Arizona wächst auch Getreide und aus dem kann man auch gutes Mehl machen. Und dann hat er so lange rumprobiert, bis er den perfekten Teig aus dem Arizona, weißt du, das meine ich, das so, du kannst aus regionale Sachen auch gut machen. Ich glaube, das ist ein Trugschluss zu sagen, hey, man braucht immer das Zeug aus Italien oder die Tomate und was weiß ich was. Klar, die Tomate in Italien sind mit Sicherheit ein Tick geiler und saftiger und was weiß ich, aber das Regionale ist halt schon nochmal.
Ja.
Ja. Und ich meine, das Thema hat man ja schon oft, dass man da wirklich doch lieber auf die Regionalität geht und daraus das Bestmögliche zu machen. Ja.
Also ich persönlich halt, das muss jeder für sich dann irgendwo wieder definieren, aber da fällt mir noch was ein, weil ich hab so viel Zeit gehabt da, als ich mein Fußbruch hatte. Ich habe, glaube ich, sämtliche YouTube-Videos, die es über Backer überhaupt gibt, angeschaut. Und übrigens hier nochmal die Empfehlung, diese Arte-Serie über diese Brotrebellen. Also da habe ich jetzt alle anguckt inzwischen. Also absolute Guck-Empfehlung. Total inspirierend, mega spannend. Jetzt sind mir zwei Sachen parallel eingefallen. Und zwar habe ich auch das Buch hier gelesen. Mehl, Wasser, Salz, Hefe, alles über gutes Brot von Ken Folkisch. Hm. Und das fand ich auch wieder total inspirierend. Der hat Rezepte drin, aber der spricht oder schreibt am Anfang auch über seinen Weg, auch ein Quereinsteiger. Allerdings schon vor 20 Jahren, über 20 Jahren. Hat es auch mega schwer gehabt am Anfang, also wirklich rund um die Uhr geschafft, wie ein Brunnerputzer, sagt man bei uns. Mhm. Und halt keiner komme so am Anfang. Und hat sich aber hochgearbeitet, ist dann alles gut, war da am Ende, aber der schreibt halt auch über dieses Thema mit der Regionalität und mit dem Getreide von vor Ort und so. Und das hat mich auch wieder sehr inspiriert. Also wenn jemand auf der Suche ist nach einem guten Buch über Brot, der Titel sagt es eigentlich aus, Mehl, Wasser, Salz, Hefe, alles über gutes Brot. Fand ich sehr inspirierend. Also das nochmal so als Tipp am Rande. Und dann ist mir letztens auch was Witziges passiert, weil man es gerade über Croissant hattet oder weil ich gesagt habe, mit der französischen Butter, habe ich ein Kunde kam auf mich zu und hat gesagt, hey Ingmar, mein Vater ist am Wochenende völlig ausgerastet, als er Croissant von euch gestern hat. Ich denke so, okay, was war?
Komplette Wohnung auseinandergenommen.
Weil ehrlicherweise, ich bin selber immer noch nicht hundertprozentig zufrieden und deswegen war ich erstmal ein bisschen skeptisch und sagte so, ey, der hat gesagt, hast du vom Grimmer in letzter Zeit mal ein Croissant gegessen? Das ist ja sowas von lecker. Und der muss also 2 Stunden nicht aufgehört haben, über das Croissant zu schwärmen, dass sein Sohn dann immer gesagt hat, ja, jetzt komm, jetzt ist auch mal wieder gut. Das war dann cool irgendwie, weil das natürlich, weil ich da gerade so viel Herzblut reingesteckt habe. Und wie gesagt, wir sind immer noch nicht ganz da, wo ich eigentlich hin will, aber es wird besser von Tag zu Tag. Und das hat mich dann echt wieder mega gefreut.
Aber ich glaube, ich habe das gar nicht erzählt. Ich glaube, das war kurz vor der Sommerpause oder so. Da war ich auch bei dir und du hast mir was mitgegeben. Wie war das? Du hast mir auch ein Croissant mitgegeben.
Ja, kurz vor der Sommerpause.
Was war das? Keine Ahnung, aber du hast mir das mitgegeben und ich habe dann.
War das Mandelcroissant?
Nee, das war tatsächlich ein normales Croissant.
Ja.
Ich bin noch nicht aus Unter-Münchheim rausgefahren, musste schon reinbeißen.
Doch, du hast mir eine Sprachnachricht geschickt dann, ja.
Ja,
das war, glaube ich, ganz frisch Backer damals.
Boah.
Das war wahrscheinlich mit der französischen Butter, weil als wir es testet haben.
Ja. Ja. Also das war schon, also ich war, glaube ich, noch keine fünf Minuten weg von dem und ich war, also das war schon, also deine Croissants sind schon echte Brett, muss man
also
schon.
Also jetzt sagen. Sind wir, glaube ich, ganz, ganz gut dabei. Ja, ich denke, es ist immer noch Luft nach oben. Ich habe jetzt neulich was in der Story drin gehabt vom Croissant und hat mir auch ein Bäcker, dem ich auch folge und der mir auch aus Freiburg, der hat jetzt neu aufgemacht, Michael Schulze, den kennt ihr bestimmt auch viele, Brotbruder auf Instagram. War einer der Ersten, der so auf Insta so Brot-Content gepostet hat. Hat auch mega viele Follower.
Mhm.
Also lohnt sich auch mal, können wir auch mal einen Ausflug machen. Und der hat dann auch geschrieben, wie er seine Croissant macht. Der hat nochmal deutlich mehr Butter drin wie mir zum Beispiel. Ich denke, wow, wie kriegt der das hin? Und der hat auch eine perfekte Struktur. Also das muss ich mir auch nochmal angucken. Also ich glaube, da ist immer noch was drin, aber ich bin im Grunde nochmal zufrieden. Wir müssen es nur noch ein bisschen gleichmäßiger hinkriegen, dass sie einfach jeden Tag richtig gut sind. Aber ja, doch. Also alles jammern auf hohem Niveau, darf ich ja eigentlich gar nicht öffentlich sagen, gell, wenn ich erwarte, dass meine Kunden morgen wieder Croissant kaufen, aber ich glaube, ihr wisst alle.
Ja, gut, die Qualität ist jetzt schon
meilenweit
natürlich, genau.
Überragend.
Nee, also wirklich, alles gut.
Alles super.
Mensch, ey, der Kreishandel wurde geschafft, wohl, dass du im Fernsehen kommst. Was war da los?
Ja, ich habe das mir mal noch als Notiz hier aufgeschrieben, weil wir ja letztes Jahr darüber diskutiert haben mit den Bäcker und ich höre so viel auf und so weiter, dachte ich, ich thematisiere das hier nochmal. Ich habe jetzt gestern einen Anruf gekriegt.
Ja gut, wobei wir wissen doch alle, wir müssen nicht aufhören, weil du kannst ja einfach nur aufhören
zu
produzieren und früher wieder anfangen und du bist ja dann nicht wirklich insolvent. Das wissen wir ja alle jetzt.
Das haben wir alle gelernt unter der Woche. Ja, ich habe dir, glaube ich, das Video geschickt. Das ging ja, also ich habe nichts anderes mehr gesehen in der Timeline an diesem Tag.
Witzig, fand ich, habe 2 Stunden später nochmal draufgelegt auf den Link und dann kam dieses Video wurde vom Ding heruntergenommen.
Genau. Das hat alles eigentlich schon ausgesagt. Ja. Nee, LTV ist ein regionaler Sender, hat angefragt, die wollte ein Interview mit einem Bäcker, weil das halt gerade sehr präsent ja in den Medien ist und so weiter. Und ich habe dann gesagt, ich kann das machen, aber ich werde jetzt nicht unbedingt dahin stehen und
öffentlich jammern.
Auf höchstem Niveau jammern, das ist einfach nicht meine Art. Und ich wir haben es gerade im Vorgespräch schon ein bisschen diskutiert. Ich finde, ich weiß nicht, vielleicht können auch unsere Hörerinnen und Hörer mal ihre Meinung schreiben zur aktuellen Situation. So als Normal- oder Normalverbraucher hat man ja auch im Moment Probleme mit den ganzen Kostensteigerungen und so weiter. Aber ich finde, die Bäcker, oder die Unternehmer allgemein sind halt jetzt auch mal gefordert. Also ich will nicht sagen, ich freue mich über die Zeit, aber ich nehme die Herausforderung gern an, sagen wir mal so. Und ich könnte jetzt im Moment noch nicht sagen, dass man jetzt in massivste Probleme geratet. Klar, natürlich mit den Kostensteigerungen müssen wir umgehen. Wir müssen die Kosten umlegen. Wir machen ab 1. Oktober eine Preiserhöhung in einem Ausmaß, wie wir es noch nie gemacht hätten. Aber man hat ja Mittel und Wege, die Dinge selber zu beeinflussen. Deswegen sind wir ja Unternehmer. Genau. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich kann das nicht jetzt hier öffentlich jammern und meistens haben Fernsehsender ja auch eine gewisse Erwartungshaltung, was man da sagen soll. Und deswegen kam das jetzt auch nicht zustande. Aber genau, also ich bin da, vielleicht bin ich auch total naiv, vielleicht übersehe ich auch irgendwas und habe irgendwas vergessen. Aber ich kann jetzt für unseren Betrieb nicht feststellen, dass wir jetzt irgendwie unbedingt jetzt auf die Straße gehen müssen und irgendwelche Aktionen fahren und Politiker auf uns aufmerksam machen müssen, weil ich ich bin jetzt noch nicht so lange Unternehmer und ich will mich jetzt auch davor hüten, irgendwelche schlaue Sprüche zu machen, aber ich meine, wir sind in einer freien Marktwirtschaft und jeder Unternehmer hat ja selber die Möglichkeit, die Dinge zu beeinflussen. Und ich finde es nicht so, weiß nicht, ob das schon immer so ist, immer das nach dem Start gleich schreien. Mhm. Also klar, wenn jetzt, guck dir die Gastronomie an in Corona-Zeiten, wir haben ja viel auch mit Gastronomie zu tun, die hat wie lang geschlossen? Monate. Und dass dann der Staat eingreifen muss, weil er es ja letztendlich anordnet, ist ja völlig legitim. Aber wenn jetzt halt gewisse, also weißt du, ich sehe Bäckereien, die schließen jetzt und dann steht da drin, okay, wir haben zwei Weltkriege überlebt, wir haben die Weltwirtschaftskrise 1929 überlebt, wir haben DDR überlebt und jetzt scheitert es. Mhm. Weißt du, wo ich denke, das war doch auch
Herausforderungen.
viel herausfordernder. Ja. Zeit und das, also ich bin da ein bisschen, ja, ich bin da einfach ein bisschen zurückhaltender, sagen wir mal so, und ich bin da gern bereit auch zu diskutieren, also vielleicht, wie gesagt, vielleicht sehe ich es auch falsch, ich schreibe immer wieder auch Kollegen an, wenn ich bei denen sehe, hey, die machen Aktionen und rettet die Bäcker, habe ich jetzt neulich gelesen, da habe ich meinem Kollegen geschrieben, hey, musst du gerettet werden, ist so schlimm? Ja, und das finde ich einfach, Thema, über das kann man diskutieren. Und wer Lust hat, darf uns auch gerne schreiben, wie ihr das so seht. Aber wir haben nächste Woche jetzt eine Innungsversammlung. Und da kommen jetzt auch einige Politiker. Also Steven Brauer von der FDP ist ja unser Landtagsabgeordneter hier vom Kreis, der kommt. Und vor allem kommt auch der Vorsitzende von der Stadtwerke Schwäbisch Hall. Das finde ich dann spannend, weil mich interessiert natürlich vor allem erstmal die Versorgungssicherheit. Also klar, erstmal was kostet es, klar. Aber ist die Versorgung gewährleistet? Das ist so eher ein bisschen meine Angst. Und wenn die natürlich nicht gewährleistet ist, dann haben wir natürlich auch betriebswirtschaftliche massive Probleme, wenn wir nicht mehr produzieren können. Sind wir entweder insolvent oder wir hören halt auf zu produzieren.
Kannst du ja früher
also mal anfangen. Das ist klar, aber das muss man halt wissen. Und wenn der aber sagt, okay, nee, wir müssen schon am Überlegen. Also wir haben ja zwei Öfen. Ich überlege gerade im Moment aktuell einen umzustellen, wieder auf Öl, wie früher. Weil der Öltank ist noch da, von dem wird die Heizung noch bedient im Haus.
Geht das so einfach?
Ich bräuchte neue Brenner und eine Ölleitung von unten nach oben. Mhm. Aber wie gesagt, die Heizung, wir sind ja nur Mieter im Objekt, die Heizung wird auch aus diesem Öltank gespeist.
Aber du meinst also jetzt nicht aus Kostengründen, sondern einfach aus Sicherheitsgründen, dass du auf jeden Fall einen Ofen hast, der läuft.
Aus Sicherheitsgründen, also man hört ja immer wieder so dieses Horror-Szenario, dass das Gas irgendwann mal nicht mehr verfügbar ist, wobei die Speicher ja eigentlich gerade gut voll sind, so wie man zumindest liest, damit ich halt nicht auf dem Trockenen sitze.
Ja,
also das ist eher meine Angst, wie jetzt, weil dann habe ich natürlich massive betriebswirtschaftliche Probleme. Logisch, klar, gar keine Frage. Also wir können es uns nicht leisten, jetzt einfach nicht mehr zu produzieren. Das wäre jetzt völlig utopisch und man darf auch nicht blauäugig sein. Aber ja, ich bin einfach irgendwie auch, ja, ich nehme die Challenge gern an und ich glaube, wir können viel lernen, wenn wir einfach, ja, vielleicht auch die älteren Leute zuhören, die vielleicht schon schwierigere Zeiten überstanden haben. Eben wie ich es gerade gesagt habe, wenn ich lese, dass Betriebe, die ja oft über 100 Jahre, über Generationen hinweg bestehen, mehrere Weltkriege und Krise, Inflation überlebt haben, dann muss es doch jetzt auch irgendwie gehen. Es muss doch gehen. Und da bin ich jetzt einfach mal gespannt, wie das weitergeht.
Du, den gleichen Gedanke hatte ich kürzlich auch, weil ich habe... meine Eltern haben ja neben der Bäckerei noch so eine kleine Kneipe dabei und die wurde jetzt im Frühjahr wurde die renoviert und dann haben wir auch die Bilder neu aufgehängt und so und dann habe ich gesagt, ey, wir haben so schöne alte Bilder aus alte Tage, lass doch eine Wand so ein bisschen so einfach schöne Bilder von früher aufhängen, einfach was das Haus so an Geschichte erlebt hat. Und die Bilder habe ich jetzt auch am Wochenende mir mal wieder durchguckt und dachte mir so, ey, Wahnsinn. Und da, wie du gesagt hast, es waren ja echt, es gab wirklich turbulente Zeit, aber das hat ja auch funktioniert, weißt du, und von dem her denke ich auch, ja, weißt du, und jetzt kommen wir gerade aus Corona und wie du sagst, also es ist ja, also eine Herausforderung, aber da müssen wir uns halt stellen, ja. Aber klar, wie du sagst, ist halt gut zu wissen, haben wir eine Versorgung, aber der Rest, lassen wir auf uns zukommen, ja.
Also ich bin auch mal gespannt, wie es weitergeht. Ich hatte übrigens gestern den Fall, habe ich hier noch als Notiz, der mein Ofen war gestern kaputt.
Habe ich gesehen in deiner Story, ja? Mit zwei Schreibfehler, mein Gott.
Ey. Ja, da war ich total down. Um 0 Uhr hat es bei mir an der Haustür klingelt. Und dann habe ich schon gewusst, okay, wenn jemand um 0 Uhr klingelt, dann ist wirklich was Schwerwiegenderes. Und da stand mein Mitarbeiter aus der Nachtschicht vor der Tür und gesagt, hey Chef, Ofen geht nicht. Und ich habe dann Himmel und Hölle versucht in Bewegung zu setzen, nachts um 9:30. Ofen ging auf Störung, aber wir haben ja einen Ofen, der aus Luxemburg kommt und ich habe da keine Notdienstnummer. habe dann unseren örtlichen Heizungsmonteur, also der halt sich mit den Brenner auskennt, und unseren örtlichen Elektriker versucht zu erreichen, habe dann der Heizungsmonteur erreicht, der konnte mir aber nicht helfen, weil es war nicht klar, an was es genau liegt. Es ging irgendwie wohl um den Kaminabzug, zumindest laut Fehlermeldung, und habe es also nicht geschafft. Also ich musste 2 Stunden später unverrichteter Dinge wieder ins Bett gehen, konnte natürlich nicht mehr schlafen. Und dann haben wir versucht, mit einem Ofen zurechtzukommen, und wir haben es auch hingekriegt. Also wenn wir noch so viel produzieren würden wie vorm Urlaub, wäre der Tag zum in die Tonne treten gewesen, aber so ging es einigermaßen. Wir haben es dann tatsächlich irgendwie hinbogen, dass wir es geschafft haben.
Ja, und dann kam auch ein Servicetechniker und hat's.
Am nächsten Morgen kam dann der Elektriker.
Okay.
Und wir haben so einen Ein-Mann-Elektriker, der so ein bisschen so eine Kapselle, der fuchst sich einfach in Sachen rein. Also es war jetzt nicht direkt das Stromproblem. Letztendlich dann zwar irgendwie doch, weil einfach ein Schalter eine Fehlermeldung ausgelöst hat, der eigentlich nicht auslesen hätte dürfen. Wir wissen nicht genau warum, aber den haben wir dann einfach neu justiert und dann ging es auch wieder. Aber es hat 5 Stunden gedauert, bis wir überhaupt mal wussten, was überhaupt das Problem ist. Ja, und solche Handwerker sind natürlich Gold wert. Ja, und das war, er ging dann wieder. Also, ja, das ist immer, ja, weißt du selber, wenn der Ofen nicht geht, das ist einfach, bin ich froh, dass wir 2 haben. Ja. Von dem her ging es dann, wie gesagt, aber ja, das sind so Tage, die braucht man nicht unbedingt.
Ja, aber außer Thema auf dem Land, gell, auf dem Land kannst du halt nachts noch deinen örtlichen Elektriker anrufen oder Gaswasser, ja, das geht halt. Also kenne ich früher genauso, ja, es ist nicht selten, dass du nachts um 4 aufwacht bist, weil es Krach im Haus war, dann gehst du runter, hockt halt der Elektriker da und versucht, den Ofen zu reparieren, ja, das ist, war bei uns früher normal, ja, das ist echt cool. Sag mal, haben wir heute eigentlich auch ein Thema?
Ja, wir haben auch ein Thema. Das Thema ist Alltägliches mit David und Ingmar. Nee.
Man merkt einfach, dass wir uns so lange nicht sehen.
Wir haben uns lange nicht gesehen, ja. Und wie einige von unserer Hörerinnen und Hörer ja immer schreiben, die Themen gehen ja nicht aus. Auch wenn wir jetzt noch nicht wirklich andere Themen gewidmet hätten seit unserer Sommerpause wie dem Backe. Ja, wir haben ein Thema, und zwar geht es halt ums Thema Mürbteig.
Ja, geil. Mürbteig ist super.
Ich habe ehrlich gesagt unsere Folge auf Spotify 2-mal hoch und runter gescrollt, weil ich nicht glauben konnte, dass wir noch nie über Mürbteig gesprochen haben.
Nee, haben wir nicht.
Also zumindest, glaube ich, noch nicht explizit. Wir haben Mürbteig sicher mal irgendwo angerissen in irgendwelche Kuchenrezepte, aber noch nie explizit über Mürbteig gesprochen. Ich habe mal ein bisschen was mitgebracht. Also es ist ein Riesenthema, würde ich sagen. ja, Mürbteig. David, Grundrezept, Mürbteig. Was ist hängen geblieben von der Berufsschule?
Zu feinem Mürbteig, Zucker, Fett, Mehl.
Das habe ich
schon mal gesagt, ja, genau.
Ich finde Fett ja so ein furchtbares
Fett
Wort.
Fett ist ganz furchtbar, echt. Oh Gott, also wirklich, wer das sagt, ist, nee, Butter, Mehl, Zucker. Das ist schon mal das Grundrezept von einem 1, 2, 3 Mürbteig.
Richtig.
Und, ein
und
Teil,
in der Reihenfolge, wie es gerade gesagt hast.
Ein Teil also Zucker,
genau.
Zu fein. So eine Eselsbrücke, wie so ein kleines Kind. 1, 2, 3, 4, 5, wo die Finger schön abzählen.
Ja. Zu feine Mehl, genau. Also ich habe mal, also ich habe tatsächlich unser betriebseigenes Rezept hier, das ich hier veröffentliche. Zucker, Butter, ein Eigelb bei der Menge, die ich jetzt reingeschrieben habe, weil ein Ei wäre zu viel. Man könnte auch sagen, ein halbes Ei, aber das ist halt schwierig. Prise Salz gehört für mich immer rein. Mehl, 1, 2, 3. Und bei uns kommt Hirschhornsalz. Nein, man kann alternativ auch Backpulver verwenden. Wobei ich finde, Hirschhornsalz gibt nochmal erstens einen anderen Geschmack und auch irgendwie, ja, also unser Mürbteig schmeckt mir sehr gut, weil er so ein bisschen knackig ist. Also es gibt so Mürbteige, die sind so zäh, so weich dann nachher, das mag ich gar nicht. Also zum Beispiel, wir machen ja im Sommer diese Tartlets mit Himbeere, weiß nicht, ob du die kennst.
Ja, kenne ich.
Und da ist der Mürbteig halt richtig knackig. Also ich liebe die Dinger, weil der Mürbteig auch so mega lecker ist. Ja, auch bei Mürbteig, obwohl es nur eigentlich ganz, ganz wenig Zutaten sind, gibt es einfach ein paar Sachen, auf die man achten muss. Also Mürbteig, meine Mutter hat früher immer Mürbteig von Hand gemacht, so die Butter so in Stücke, oder Sanella hat die meistens genommen, und dann so die Butter so in Stücke dann von Hand verknetet. Kann man machen, muss nicht unbedingt sein. Aber wichtig ist, dass man die Zutaten nicht zu warm und nicht zu kalt hat. Also wenn zu kalt, dann ist die Butter so hart, dass man nicht irgendwie verschafft kriegt. Zu warm, dann wird der Mürbteig brandig. Weißt du noch aus der Berufsschule, was das bedeutet?
Brüchig, oder? Brandig,
ja, genau. Also brüchig, also so, oder? Genau, dann ist er einfach, wenn er so warm wird. Und deswegen, ich sag mal Zimmertemperatur, aber im Sommer, klar, ist natürlich auch Zimmertemperatur. Also es kann sein, im Sommer muss man direkt aus dem Kühlschrank nehmen, der Butter. Im Winter muss man einen halben Tag draußen liegen lassen. Die Butter, gell? Die Butter einen halben Tag draußen
liegen. Ja, die Butter, das
Teil. Sorry, das ist schwäbisch durchgerutscht. genau, ansonsten wird das so, wenn man dann ausrollt, dann reißt das so. Und dann wird das so, hat er keine richtige Bindung mehr. Und das nennt man also brandig. Genau, man macht Butter, Zucker, Ei, Salz, je nachdem, was man sonst noch so reinhauen möchte. Manche hauen Vanille rein, Zitrone rein. Finde ich persönlich nicht notwendig. Ich finde, Mürbeteig muss nach Butter schmecken. Genau, und ganz zum Schluss das Mehl drunter. Und das einfach zügig drunter, also jetzt nicht schnell laufen lassen oder so, aber einfach drunter mische, fertig. Also nicht irgendwie noch kneten oder was, weil es soll sich ja im Gegenteil zum Brötchenteig zum Beispiel oder zum Brotteig kein Klebergerüst bilden, sondern einfach nur diese mürbige, brüchige Struktur soll er ja praktisch nach dem Backen beibehalten. Und deswegen, sobald das Mehl drunter ist, eher noch ein Ticker früher raus damit. Und beim Zusammenwirken ist das Mehl dann voll weg. Genau. Man kann, wie gesagt, Vanille-Zitrone, muss man aber nicht. Genau, und dann würde ich immer empfehlen, also wenn man zum Beispiel so Ausstech, also so Plätzchenbackkurse oder Plätzchenbackaktionen mit Kindern macht im Winter, dann sind die Eltern, meistens sind es ja dann doch Mütter, immer so überrascht, dass man den Mürbeteig so gut händeln kann und so gut ausrollen kann. Das Geheimnis ist ganz einfach, einen Tag vorher machen und in den Kühlschrank legen. Dann, weil sonst hat man verloren. Also wenn man den frisch verarbeiten will, ist mega schwierig. Deswegen empfehle ich an der Geselleprüfung den Mürbeteig am ersten Tag zu machen. Und dann, wenn man weiß, dass man braucht, einfach kurz vorher rauslegen, nochmal durchkneten, geschwind von Hand, dass er einfach so eine, ja, sag mal, plastische Konsistenz hat. Und dann geht es wunderbar. Also wir haben das früher daheim auch immer falsch gemacht. Wir haben immer, also meine Mutter und so, wie ich das Kuchenbacken angefangen habe, immer Mürbeteig gemacht und dann gleich ausgerollt. Und du machst ewig rum und das ist ein ewiges Kuchenfriemeln. Ja. Übrigens bei uns, war das bei aus dem Mürbeteig, war bei uns der Essteig aus. Das haben wir auch schon mal diskutiert, gell?
Ja.
Also da musst du dann für jeden bei uns daheim ein Böbele gemacht.
Ja, klar, logisch.
Man hat einen vergessen.
Wir haben immer gesnackt, klar, logisch. Und dann hast du Bauchweg jetzt.
Was ich noch als Hinweis geben will, Mürbeteig kann man, also eignet sich halt super, wenn als Dinkelgebäck. Also wir machen unseren Mürbeteig zum Beispiel im Betrieb nur aus Dinkelmehl, weil also zum Beispiel Plunder aus Dinkelmehl herzustellen ist relativ schwierig oder schwieriger, weil Plunder hat ja nicht so ein stabiles Klebergerüst und Dinkel hat ja nicht so ein stabiles Klebergerüst zum Beispiel. Es gibt halt nicht so lockere Gebäcke wie Weizenplunder, aber beim Mürbeteig ist es völlig wurscht. Und so haben wir einfach auch eine Alternative als Dinkelgebäck. Genau, lässt sich super einfrieren, kann man super auf Vorrat machen. Also man muss jetzt nicht für jeden Kuchen anfangen, Mürbeteig zu machen, sondern man kann auch mal 2 Kilo Mürbeteig machen, wenn man Platz hat. Rechtzeitig vorher rauslegen. Ich würde immer empfehlen, Butter zu verwenden. Also ja, ich bin ja kein Margarinefreund. Ich glaube, das wissen unsere Hörerinnen und Hörer inzwischen.
Ich würde gerade sagen, das überrascht mich jetzt auch bei dir.
Und was ich auch... Also was mir Butter in der Bäckerei verarbeitet, da bin ich jede Woche wieder aufs Neue erstaunt, wie viel Butter da anrollt von der Lieferung. Naja, das nur nebenbei. Hefemürbeteig, das finde ich eine spannende Alternative noch auch, jetzt wenn man zum Beispiel mal einen Blechkuchen macht. Hast du das schon mal gehört?
Nee.
Also wenn man zum Beispiel 1:1 oder 1:2 Hefeteig und Mürbeteig mischt.
Ah, okay.
Das ist dann wie so ein richtig schwerer Hefeteig, gerade für Zwetschgenkuchen zum Beispiel eignet sich das sehr gut. Ja. Genau, das ist so eine Variante, die ich auch sehr lecker finde. Ja, was kann man aus Mürbeteig machen? Man kann Kuchen machen, Blechkuchen. Man kann Kekse draus machen, Dauergebäck, sowas wie Bobbes zum Beispiel bei uns im Backbuch. Sowas wie Müslischnitte. Man hat Mürbeteig unter Torte ja oft als Tortenscheibe. Tartlets finde ich mega, mega lecker aus Mürbeteig. Ja. Bist du Mürbeteig-Fan?
Ja, voll.
Voll?
Also, ja, total. Mürbeteig ist... Also ich liebe Kuchen, wenn Mürbeteig drin ist. Und wie gesagt, wenn er dann noch so richtig schön, so wie du gerade beschrieben hast, super. Ich liebe Mürbeteig total.
Bist du bei Blechkuchen oder so, bist du da eher so der Hefeteig-Typ oder?
Ach du, wird mir da gar nicht so in der Kategorie einteilen.
Hast du Hunger?
So langsam wird es immer schlimmer, ja, total. Nee, aber ich finde, also Mürbeteig an sich ist einfach ein cooles Produkt. Ich habe noch eine Frage, die mir auf dem... Ist Hirschhornsalz ein tierisches Produkt?
Nee.
Nee, gell?
Nee.
Also es war früher eins.
Ich weiß nicht, warum das... Das müssen wir jetzt direkt mal googeln. Ich kann das tatsächlich nicht beantworten. Also ganz richtig... Moment, bevor ich jetzt was Falsches sage.
Weil ich meine, dass es früher aus dem Hirschhorn gewonnen wurde. Sein. Ja. Aber deshalb kam mir das nämlich gerade. Weil ich meine, es war früher so und heute ist das ein anderer Verfahrensschritt.
Also ich habe es ganz kurz geschrieben auf Wikipedia. Hirschhornsalz ist ein Backtriebmittel und besteht hauptsächlich aus Ammoniumhydrogencarbonat neben Ammoniumcarbonat und etwas Ammoniumcarbamat. In reiner Form wird dieses Salz auch als ABC-Trieb bezeichnet, abgeleitet von alten pharmazeutischen Namen des Hauptbestandteils Ammoniumbicarbonat. Geschichte, du hast recht. Hirschhornsalz wurde ursprünglich durch trockene Destillation von geraspeltem Hirschhorn gewonnen, woher auch der Name stammt. Das Geweih der Hirsche besteht überwiegend nicht aus Horn, sondern aus Knochen. Später wurde Hirschhornsalz auch aus anderen stickstoffhaltigen Teilen von Tieren gewonnen, aus Hörnern, Hufen, Klauen und Leder. Früher wurde es außer als Backtriebmittel auch als mildes Riechsalz verwendet, vor allem in parfümierten Varianten. Cool, habe ich auch nicht gewusst tatsächlich. Mhm. Habe ich mich tatsächlich noch gar nicht so arg damit befasst. Was man gelernt hat in der Berufsschule, Hirschhornsalz oder ABC-Trieb, wie man es da oft genannt hat, ist nicht geeignet für hohe Gebäcke. Mhm. Kann ich noch erinnern? Sondern ja. Eigentlich nur für Flachgebäcke?
Ja, Amerikaner zum Beispiel lockert man ja.
Genau.
Beispiel, haben wir in der Schule
und, nicht gelockert. Und die haben ja auch ihren typischen Geschmack so ein bisschen durch das Hirschhornsalz.
Genau, ja.
Aber dass es tatsächlich von Hirschhorn kommt, das war mir tatsächlich gar nicht so arg.
Boah, ich schreib das mal auf, das ist eine Folge wert, Amerikaner. Oh, liebste
Ja, und Amerikaner werden ja zu 90% aus Fertigmischungen hergestellt. Ja, ich liebe Amerikaner. Ach,
super.
Weil ich bin ja auch ein Fan, also ich mag ja auch so Brownies und so dieses Weiche. Mhm. Und bei Amis ist ja ganz wichtig, dass die weich sind. Ganz schlimm ist ja, wenn sie am Rand schon so hart sind.
Fataler
Fehler. Weiß oder schwarz?
Ich bin mittlerweile weiß.
Echt? Ich auch. Ich liebe die weiße Afrikaner.
Früher als Kind noch schwarz und jetzt weiß.
Nee, ich schon immer weiß. Mhm. Ich oute mich hier jetzt mal. Ich mag das, wenn die Glasur so dick drauf ist. Das darf ich eigentlich gar nicht laut sagen, aber doch, ich mag das auch sehr. Und ich habe früher in der Berufsschule übrigens immer, habe mir oft einen Ami gekauft.
Ja.
Weil da habe ich ja, da musste ich immer noch, was heißt musste ich, aber ich habe nicht viel Geld getan in der Ausbildung. Ich habe schon alleine gewohnt und so weiter. Und mein Gedanke war immer so, der kostet nicht so viel, wie ist so ein Stückchen und du hast richtig viel davon. Ich glaube, der hat nur einen Euro oder so kostet. Das habe ich mir echt immer gönnt.
Ja, so ein Amerikaner mit Zuckerguss.
Ja.
Schon was Feines.
Gut, Folge. Aber eine Folge wert. Also Amerikaner machen wir Folge. Ja. Ich habe noch zwei Sachen und zwar, ich mache am Freitag zum ersten Mal mein Brot mit Libby Tomatre. Mhm. Ich habe gestern meine Holzbackrahmen gekriegt, habe ich schon erzählt?
Hast du erzählt, ja.
Ich habe aus Bugs im Holz, von Bugs im Holz habe ich mir so Holzbackrahmen anfertigen lassen. Und am Freitag backe ich zum ersten Mal damit. Also ich werde hier auf dem Laufenden halten. Ich hoffe, es wird gut. Ich habe schon Straßenaufsteller schreiben lassen, neueste Kreationen und so weiter. Ich hoffe, dass es gut wird. Und ich habe noch zwei Feedbacks dabei.
Ja, die man auch
bringen sollte. Letztes Mal unterschlagen.
Ich hätte noch Thema, aber jetzt müssen wir die Feedbacks machen.
Was sagt denn die Uhr? Ah ja, wir sind schon gut dabei, ja.
Ja, du, mir bleib in unserem Ding treu, 10% Thema, der Rest ist alles Mögliche.
Ja, es muss ja auch so sein. Das ist ein schweres Konzept, gar nicht mehr unseres. Ich habe eins von der Sandra. Hallo ihr zwei. Ich hoffe, die Sommerpause ist bald vorbei, also das ist schon ein paar Tage her. Und es gibt wieder eine neue Folge. Ihr habt im Frühjahr erwähnt, dass das Hohenlohe Backbuch neu aufgelegt wird. Wann ist es im Handel erhältlich? Ich würde mir lieber die überarbeitete Version kaufen. Habe ich extra nochmal mit rausgesucht, aber habe ich vorher schon beantwortet. Ich weiß es nicht ganz genau, mir wird das hier auf jeden Fall sagen. Ich denke so Spätherbst, Oktober, November. Dann eins von der Heike. Hallo ihr zwei, höre fleißig euren Podcast, in der Regel beim Brotbacken. Musste mich zwar erstmal an euren Dialekt gewöhnen. Was für ein Dialekt?
Das ist ein Dialekt. Unverschämt.
Komme aus dem Rheinland, habe aber jetzt meistens mega Spaß. Endlich seid ihr wieder da. Hurra! Und ganz besonders gratuliere ich dem frisch gebackenen Nichtraucher. Lustigerweise habe ich vor 16 Jahren mit demselben Buch aufgehört und nie wieder Lust drauf gehabt. Der Brainwash hält, versprochen. Mache demnächst im Hohenloher Land Urlaub und habe schon eine Liste mit euren Tipps angelegt, die wir aufsuchen müssen. Leider knapp am Backofenfest vorbei. Schade.
Ja, das ist wirklich schade.
Das ist sehr schade. Hallo Ingmar und David, mein Name ist Julia. Also vielen Dank Heike, Grüße. Hallo Ingmar und David, mein Name ist Julia. Ich bin 28 Jahre alt und von Anfang an eine leidenschaftliche Hörerin eures Podcasts. Im Jahr 2020 habe ich langsam mit dem Brotbacken angefangen. Ich merke, mit jedem Backen und jedem Teig eigne ich mir mehr Wissen an und meine Hobbybäckerkünste wachsen stetig. Oder werden stetig besser. Deshalb freue ich mich sehr und wage mich immer wieder in etwas Neues, wie zum Beispiel Brötchen, Baguette, Croissant, Nudeln und das beste napoletanische Pizza. Ich mache mir hierbei keinen Stress und backe meist einmal die Woche, manchmal auch ein paar Wochen nicht. Am liebsten höre ich den Nachtschicht-Podcast, wenn ich selbst backe und in der Küche stehe. Erstmal ein kleines Feedback, bevor ich zu meiner Idee komme. Ihr zwei seid einfach super sympathisch, authentisch und lustig. Spricht die von uns?
Ja, von mir.
Ich habe mir jede Folge angehört, seit ihr gestartet habt. Zwischen Fachwissen, Humor, Emotionen und Inhalte zum Nachdenken ist alles dabei. Ja, jetzt wäre fast rot. Ich bin ein Riesenfan und habe euren Podcast natürlich mit 5 Sternen bewertet. Also seid wie Julia, bewertet mit 5 Sterne. Man hört, mit wie viel Spaß und Begeisterung ihr dabei seid und ich hoffe, ihr hört niemals damit auf. So genug des Lobs und zu meiner Idee zu einer neuen Folge. Ich würde mich selbst gerne in euren Podcast einladen. Als noch recht am Anfang stehende Hobbybäckerin könnte ich alle Fragen, die ich mir zu Beginn gestellt habe bzw. heute noch stelle, loswerden und sie beantworten. Ich könnte mir vorstellen, dass vielen Homebäckern oder Neuanfängern dieselben Fragen unter den Nägeln brennen. Fragen, die man als gelernter Bäcker vielleicht nie stellt oder die mit den vielen Jahren Erfahrung selbstverständlich geworden sind. Danke für eure tolle Arbeit. Liebe Grüße aus der schönen Pfalz von der Julia. Fand ich spannend. Hat sich jetzt noch niemand selber eingeladen in der Podcast und natürlich insofern ein bisschen schwierig, dass wir uns natürlich gar nicht kennen. Aber das Thema Hobbybäcker haben wir auf jeden Fall auf dem Schirm. Wir wollen auf jeden Fall auch im Herbst noch oder auf jeden Fall demnächst, sagen wir mal, weiß nicht, ob wir es im Herbst noch schaffen, aber mal eine Folge auch zu viert machen, wo wir mal Hobbybäcker einladet und vielleicht nochmal einen Profibäcker oder so ein bisschen diskutieren. Also von dem her vielen Dank für die Inspiration. Kommt auf jeden Fall mal auf die Liste. Und ich habe noch eins, weil es so schön ist gerade, von der Miriam. Ich backe selber viel Kuchen, Brötchen und Croissant. Am liebsten versuche ich mich gerade in deinem Heidelbergkuchen. Daher die Frage, könnt ihr mal einen Podcast machen zum Thema Heidelbergkuchen mit Rezept und das Geheimnis der Konsistenz der Masse lüften? Ich hatte nun genug detektivischen Spaß, es selbst zu entschlüsseln. Okay, ja, meine Familie streikt auch ein wenig die Versuche zu essen. Sie meinen, eine Allergie zu entwickeln. Was mich auch interessieren würde, warum gehst du so offen mit deinem Wissen um? Das ist toll und spannend, aber viele machen das nicht. Warum ist das so?
Ja, jetzt irgendwann, warum ist das so?
Ich habe der Miriam schon persönlich geantwortet und habe mir dann tatsächlich auch selber überlegt, warum ist das eigentlich so? Aber ich glaube, es gibt auch viele andere, die offen mit ihrem Wissen umgehen und ich kann es gar nicht genau sagen, warum das so ist. Ich glaube, zum einen hat es damit zu tun, dass ich mich selber nicht so ernst nehme oder nicht so wichtig nehme und auch weiß, ich habe das Rad auch nicht neu erfunden und es gibt viele andere, von denen ich profitiert habe. Und ich bin so ein Typ, ich bin da hoffnungslos romantisch. Ich glaube einfach, dass das, was man aussät, dass man das irgendwann auch wieder erntet. Also ich mag einfach großzügig sein mit dem, was ich weiß und gelernt habe und auch, ja, auch bei vielen mir abguckt habe. Also ich habe das ja auch nicht alles neu erfunden. Und es gibt viele, die wissen viel mehr wie ich. Und mir macht es einfach so Spaß, dieses Kulturgut packen, sag ich mal, da so einen kleinen Teil dazu beitragen zu können, das zu erhalten. Und ich bin auch nicht immer so. Also ich, wenn ich jetzt merke, irgendwie jemand kommt nur, um was abzugreifen, oder jemand, also es gibt auch manchmal Frage oder E-Mails oder Wünsche, wo ich sage, okay, weiß jetzt auch nicht, was willst du jetzt? Willst du jetzt nur irgendwie Rezept oder, und dann ist es ja oft auch so, ein Rezept sagt ja noch gar nichts aus und da bin ich dann manchmal auch zurückhaltender, aber ja, liegt vielleicht auch daran, dass wir hier zu zweit im Podcast sitzen und man immer ein bisschen vergisst, dass das ja auch noch 1000 Leute anhören, kann auch ein bisschen mit Nein spielen. Ja, aber ansonsten, ich glaube nicht, die Frage, um das kurz abzuschließen, die Frage wurde mir nach dem Backbuch auch aufgestellt. Du hast jetzt nicht Angst, dass niemand mehr kommt, weil jetzt alles selber backet. Wird, glaube ich, nicht passieren, sondern ich bin für viele Kunden, glaube ich, ein Ansprechpartner auf Augenhöhe, wenn die daheim backet und vielleicht Probleme haben. Und dann backen die vielleicht ab und zu mal daheim selber, aber in die anderen Fälle kommen sie dann halt trotzdem zu mir. Und wenn nicht, ist es auch in Ordnung. Also ja, ich glaube, es ist genug da, aber dass jeder sein Stückle vom Kuchen haben kann und ja.
Also ich finde es generell auch sehr cool, dass du da so offen damit umgehst und ich habe kürzlich einen tollen Vortrag gehört und da hat er ganz, ganz interessant auch einen Absatz in dem Vortrag, ging auch darüber und er sagt auch, man darf immer nie vergessen, dass Wissen bekommt immer nur den Trostpreis. Erfahren und Erleben ist der Hauptpreis. Und ganz viele Menschen sind unheimlich stolz drauf, was ihr denn alles wisst und wie toll das ihr Wissen ist. Aber letztendlich geht es immer darum, und wie du sagst, wenn du ein Rezept weitergibst, heißt das noch lange nicht, dass das genauso wird wie bei dir. Weil einfach so viele Faktoren, du musst den Teig spüren, du musst den Teig fühlen. Alles, das spielt so eine Rolle. Und von dem her, klar, es ist sehr großzügig, dass du mit deinem Wissen so umgehst, aber trotzdem sind es nochmal Welten. Und wie gesagt, Wissen kriegt nur der Trostpreis.
Das ist ein guter Spruch und das spielt sicher auch mit rein, dass ich ja auch weiß, genau wie du sagst, wenn ich jemand das Rezept kriege, heißt es noch lange nicht, dass der das so hinkriegt, weil beim Backen ja viel mehr noch mit rein spielt, das wissen wir ja, das sagt man, also besprechen wir ja oft genug, viel mehr noch mit rein gehört als nur die Ansammlung der Zutaten, weil sonst wäre ja jede Brezel gleich oder jede Brezel gut, weil die Zutaten bei einer Brezel sind eigentlich kein Geheimnis und trotzdem ist jede anders. Und ich merke das bei mir selber auch, wenn ich habe mir vom Max Kugel, der ja in unserer letzten Folge zu Gast war, auch mal ein Rezept geholt für sein Schwarzbrot. Aber wenn du das noch nicht oft gemacht hast, ach, du stehst da wieder Ochs vom Berg. Mhm. Und ich, obwohl ich sein Rezept habe und sogar seine Anweisung, hole ich nachher Brot aus dem Ofen, das ist nicht so gut wie das, was er macht. Von dem her,
klar,
spiele das auch noch mit rein.
Du, und ich denke mir das ganz oft, als du mir mal dein Kochertaler Rezept gegeben hast, das sind halt einfach Welten. Also meine Kochertaler zu deine Kochertaler, weil du es halt einfach perfektioniert hast in abertausende Mal, wo du den Teig in der Hand hattest und gefühlt hast und gespürt hast und ich habe das Rezept gekriegt und habe es mal ausprobiert und denk so, ja, das ist schon gut, aber ach, noch Kilometer weit weg von dem, was der Ingmar macht. Und genau so ist es halt.
Und einfach. Was auch noch ein Grund ist, fällt mir jetzt gerade ein, was gar nicht schlecht ist, die Leute, ja, man sieht auch mal, wie viel Aufwand das überhaupt ist, was wir da betreiben. Und wenn das dann mal jemand selber macht, ist okay, aber der wird dann auch merken, okay, das ist ganz schön Aufwand und dann ist vielleicht auch den Preis wert.
Ja,
voll. Und ja, von dem her.
Nee, also finde ich cool. Also und auch, ich glaube, das ist auch ein extrem großer Mehrwert, den man hier bietet. Aber wie gesagt, es ist halt nicht alles zu wissen, sondern man muss es halt auch machen.
Absolut. Ich habe noch ganz kurz was zum Abschluss, bevor man abwinkt. Und zwar findet die Südback demnächst statt. Ich vermute ja, dass wir auch viele Bäckerinnen und Bäcker unter unsere Hörerinnen und Hörer haben. Und die Südback findet statt und zwar im Oktober. Und zwar, genau. Kannst du es schon googeln? Ich wollte nur sagen, an dem Sonntag, wo die Südback stattfindet, bin ich auf dem Fachforum, wie heißt es nochmal, Trendforum, Südback Trendforum und halte einen Vortrag bzw. werde interviewt zum Thema Podcast. Also falls jemand…
22. bis 25. Oktober.
Okay, also am 23. Oktober dann. Falls jemand Lust hat und Zeit hat oder sowieso auf der Südback ist, freue ich mich, wenn ihr kommt. Wenn ihr mir zuhört, wenn wir danach ins Gespräch kommen, also das einfach so als Tipp. Ich weiß gar nicht genau wann, aber guckt einfach, das Programm wird veröffentlicht rechtzeitig und dann sehen wir uns ja vielleicht.
Warum haben die Michael denn eingeladen?
Du kein offizieller Bäcker mehr bist. Ach
Gott, jetzt schau, bitte, ey. Okay, nee, alles gut, ich bin gerade scharf drauf, außerdem bin ich in der Woche im Urlaub. So.
Du bist nicht da, oder was?
Ich komme.
Ich dachte, du kommst mit so Nachtschichtfähnle.
Ich kann dir Kamelle zuschmeißen oder so Unterwäsche aufspielen. Nee, aber tatsächlich, also ich gehe noch mal eine Woche irgendwo hin. Wohin, weiß ich noch nicht. Aber einfach noch ein bisschen vor dem düsteren Winter, der uns jetzt bevorsteht,
noch mal ein bisschen ja, weg. Gut.
Nee, und genau, also ich komme dann wahrscheinlich an einem Samstag oder an einem Sonntag wieder zurück. Aber cool, mega. Also ich wäre gern dabei. Aber vielleicht passt es ja auch. Vielleicht lande ich ja in Stuttgart und bin quasi in der Nachbarschaft. Dann könnt ihr ja noch vorbeikommen.
Dann könnt ihr vorbeikommen.
Ja, mega. Nee, also finde ich cool. Total toll. Und in diesem Sinne.
Ja.
Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Ciao, ciao.